Ja, es fällt manchmal nicht ganz einfach, wenn man gerade in dieser Sphäre der Anbetung Gottes war, sich jetzt wieder zu erden und sich mit alltäglichen Themen zu beschäftigen, die uns hier auf der Erde Sorgen und Gedanken machen. Mit Gottes Eingreifen rechnen heißt heute das Thema. Am 27. Dezember 24, ist ja noch gar nicht lange her, hat der Präsident unserer Republik, unser Frank-Walter Steinmeier, den Deutschen Bundestag aufgelöst. Ist für viele schon wieder Vergangenheit. Ein Datum zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr, wo in der Regel nicht viel passiert und schon gar nicht in der Politik, das war was ganz Besonderes. Der damalige Kanzler hatte 11 Tage vorher die Vertrauensfrage gestellt und das Vertrauen wurde ihm nicht ausgesprochen und nun musste eine zeitnahe Entscheidung her. Das war, wer sich erinnert, das Ende der Ampel. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Predigtthema. Aber bemerkenswert fand ich, was Franz Walter damals zu den anstehenden Aufgaben der kommenden Regierung gesagt hat. Da stand nämlich am 27.12. in der NBZ, das lese ich euch mal vor. Die nächste Bundesregierung hat große Aufgaben vor sich, deshalb muss es in den kommenden Wochen um die besten Lösungen gehen für die Herausforderungen unserer Zeit. Das kann man jetzt gleich auch mitlesen da oben. Die wirtschaftlich unsichere Lage, in der Unternehmen in Schwierigkeiten kommen, Arbeitsplätze gefährdet sind. Die Kriege im Nahen Osten und die Ukraine, der Ukraine, deren Auswirkungen auch bei uns zu spüren sind. Die drängenden Fragen der Steuerung von Zuwanderung und Integration, der Klimawandel, dessen Folgen auch uns immer stärker treffen, das friedliche und sichere Zusammenleben in unserem Land. Soweit der Präsident. Wir leben in einer aufregenden Zeit. Und mit aufregend meine ich jetzt nicht unbedingt positiv, sondern eher angstmachend. In vielen Bereichen sind heute Dinge im Gange, wo einem schon mal unbehaglich werden kann. Wir denken, wie macht das weitergehen? Was kommt auf uns zu, auf unserem Kontinent, in der ganzen Welt, wirtschaftlich? Der Präsident hat die brennenden Fragen beim Namen genannt. Jeder von uns hat seine Bereiche, die ihm vielleicht besonders Sorgen machen. Ich möchte uns heute Mut machen, indem wir zunächst zurückblicken auf die Anfänge der Christenheit. Als die Jünger unter dem Eindruck standen, das Zusammensein mit Jesus in den zurückliegenden 3 Jahren auf sie gemacht hatte. Als alles begann, nachdem Jesus die Erde in Richtung Himmel verlassen hatte. Dazu lesen wir Apostelgeschichte 1, Vers 10. Und als sie ihm nachsahen, also Jesus, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 2 Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt fahren sehen. Und in dieser Zeit, Leute, leben wir heute. In diesem Zeitraum zwischen dem Weggehen von Jesus hier von der Erde und seiner vorausgesagten Wiederkunft. Man könnte sagen, einer gewissen Übergangszeit. Was passierte weiter? Die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger. Das Warten der Jünger auf die Wiederkunft von Jesus. Das Ausgießen des Heiligen Geistes, das sagen wir immer so. Nicht? Da wurde der Heilige Geist ausgegossen, das gehört da. Das ist was, müssen wir uns vor Augen führen, was ganz Gewaltiges. Eine Person der Gottheit, der Heilige Geist, wurde auf die Jünger ausgegossen und wohnt in jedem, der an Jesus Christus glaubt. Ich finde das ungeheuer, dass Gott in mir wohnt, in der Person des Heiligen Geistes. Ich fürchte, das vergessen wir manchmal. Das hatten die Jünger jedenfalls miterlebt, wie das passiert war. Und dann hatten sie eine ganz wunderbare Zeit zusammen. Apostelgeschichte 2, Vers 42 wird ja öfter zitiert für die damalige, für das damalige, den damaligen Beginn der Christenheit. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Es kam Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe, teilten sie aus unter allen, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten. Das muss wirklich eine traumhafte Zeit gewesen sein, schon fast wie im Himmel, aber eben noch nicht ganz. Und dann passierte in der Bibel das erste Wunder. Das erste Wunder nach der Ausgießung des Heiligen Geistes durch Petrus und Johannes. Die beiden Männer gingen nämlich zum Beten in den Tempel und trafen dort auf einen Gelähmten, der jeden Tag dahin gesetzt wurde, um zu betteln. Wir alle sehen Bettler vor unseren Augen, was für ein armseliger Eindruck das oft ist, auch wenn man so durch die Stadt geht. Und so wie das damals beim Tempel war, ist es heute auch noch bei den Kirchen. Wenn jemand von euch mal eine Kirche, also eine richtige Kirche, in Gottesdienst geht, da sitzen Bettler vor den Toren. Das ist völlig normal, egal vor welcher Kirche. Und so war das damals auch, die Bettler wurden vor den Tempel gesetzt. Nun hatten allerdings Petrus und Johannes kein Geld bei und konnten denen nichts geben. Und der Gelähmte war erstmal enttäuscht. Und dann wurde er plötzlich geheilt, sodass er wieder gehen und stehen konnte. Sofort sprach sich das herum. Die Sensation, da sind zwei Männer, die mit Jesus waren, die haben einen Mann, der schon seit vielen Jahren gelähmt war, geheilt. Der konnte nicht nur ein bisschen humpeln, der konnte plötzlich wieder aufstehen und ganz normal laufen. Und Petrus und Johannes wurden bewundert für ihr Heilungswunder. Petrus stellt das allerdings sofort klar. Das, was ihr gerade miterlebt habt, sagt er, ist passiert, um euch klarzumachen, dass der Jesus, den ihr kürzlich zum Tod verurteilt und hingerichtet habt, in Wahrheit der Sohn Gottes war, der eigentlich euer König werden sollte. Die Menschen waren von den Socken. Glaubte man doch allgemein, dass die religiösen Führer schon recht hatten, als sie diesen Jesus wegen Gotteslästerung und Anmaßung zum Tod verurteilt hatten. Als unser Herr Jesus am Kreuz hing und unsägliche Schmerzen litt, hatten die Menschen, die vorbeikamen, nicht etwa Mitleid. Wir lesen in Markus 15, 29, die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest den Tempel abreißen und in 3 Tagen aufbauen, rette dich doch selbst und uns und steig vom Kreuz herab. Auch die hohen Priester und Gesetzlehrten machten sich über ihn lustig. Andere hat er gerettet, riefen sein anderer zu, sich selbst kann er nicht retten. Der Messias, der König Israels, möge doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir das sehen und an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Die Sache sprach sich rasend schnell rum, wie ein Lauffeuer. Und natürlich kriegten auch die Priester und die Hauptleute des Tempels davon mit. Und auch die Sadduzäer. Und die Sadduzäer, das war so eine bestimmte Gruppe von religiösen Führern, die ärgerte das ganz besonders, weil nämlich Petrus und Johannes im Zusammenhang mit Jesus von der Auferstehung sprachen. Die Sadduzäer glaubten nämlich nicht an die Auferstehung. Das kann man in Apostelgeschichte 23, 8 nachlesen. Im Gegensatz zu den Pharisäern behaupteten die Sadduzäer nämlich, es gebe keine Auferstehung, keine Engel, kein Geist. Also keine Auferstehung, kein Engel, kein Geist. Die glaubten nicht wirklich viel. Und dann kamen die beiden erstmal über Nacht ins Gefängnis. Nebenbei wird erwähnt, dass sich 5000 Männer an diesem Tag bekehrten, Christen wurden. 5000, mal ebenso an einem Tag. Am nächsten Tag, als sie die Nacht im Gefängnis verbracht hatten, weil sie ja einen Menschen geheilt hatten und das in Zusammenhang mit Jesus gebracht hatten, am nächsten Tag wurden sie wieder rausgelassen und da kam das ganz große Kino. Apostelgeschichte 5, Vers 5, kam der Hohe Rat in Jerusalem zusammen. Dazu gehörten die führenden Beamten, die Ratsältesten, die Gesetzlehrer, der Hohepriester Hannas sowie Kaiaphas, Johannes und Alexander und die anderen Mitglieder der hohen priesterlichen Familien. Das muss also, man kann das mal nachsehen, eine große Menge von geistlichen Würdenträgern gewesen sein, die da zusammenkamen. Und da wurde Petrus Johannes natürlich gefragt, so was habt ihr da eigentlich zu eurer Entlastung zu sagen, dass ihr da sowas macht? Und Petrus predigt erstmal vor der versammelten Mannschaft der theologischen Fakultät das Evangelium von Jesus Christus. So beeindruckend, dass wir in Apu 4,13 lesen, es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Auf keinen Fall durfte diese Lehre von den kurz vorher hingerichteten Blasphemisten weiterverbreitet werden, von Jesus. Deshalb mussten die beiden unbedingt zum Schweigen gebracht werden. Apostelgeschichte 4,18 lesen wir weiter, als sie die Apostel wieder hereingerufen haben, untersagten sie ihnen, diesen Namen jeweils wieder zu erwähnen oder gar im Namen von Jesus zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Da drohten sie ihn nochmal und ließen sie dann gehen. Sie fanden einfach keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, um das Volk nicht gegen sich aufzubringen. Denn alle lobten Gott für das, was sich ereignet hatte. Schließlich war der Mann, an dem das Heilungswunder geschehen war, über 40 Jahre alt. Jetzt haben Petrus und Johannes ein Problem. Sie sind seit kurzem erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie hatten am eigenen Leib erlebt, dass sie, die keine Fremdsprachen gelernt hatten, plötzlich fremde Sprachen sprechen konnten, die sie nie gelernt hatten. Sie hatten von Jesus den Auftrag, dem Volk die frohe Botschaft von den Auferstandenen weiterzusagen. Menschen bekehrten sich in Unmengen, bestärkt werden sie durch Heilungswunder, die sie vollbringen durften. Und nun wird ihnen unter Androhung von Strafe sowohl von der politischen als auch von der klerikalen Führung verboten, weiterhin von diesem Jesus zu reden. Das ist natürlich ein Dilemma bei dem, was sie erlebt hatten, da plötzlich nichts mehr von erzählen zu dürfen. Und was machen sie? Sie gehen zu ihren Mitgläubigen, heute würde man vielleicht sagen zu ihren Geschwistern im Herrn, und erzählten ihnen von ihrer Not. Wir lesen weiter in 4,24. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitgläubigen und berichteten ihnen alles und so weiter. Als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Sie sagten, du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unserem Vater David, deinen Diener, sagen lassen, was soll das Toben der Völker? Weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empören sich und die Machthaber verbünden sich gegen den Herrn und seinen Messias. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und hilf deinen Dienern, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilung, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Eine bemerkenswerte Gebetsversammlung. In ihrem Dilemma, die gute Botschaft nicht mehr weitersagen zu dürfen, beten sie zu Gott und sagen Gott erstmal, was sie von ihm halten. Als wenn man Gott an seine Allmacht erinnern müsste, loben sie ihn für seine Schöpfung. Aber es ist eine gute Angewohnheit, ein Gebet mit einem Gotteslob, Lobpreis, Anbetung zu beginnen. Damit macht man nämlich zwei Dinge. Man erkennt den Abstand, den man zu Gott hat, wird ehrfürchtig. Und zum anderen macht es zuversichtlich, an die Allmacht Gottes zu glauben. Wenn wir Gott Lob bringen für das, was er gemacht hat, dann macht es diese beiden Dinge. Im Alten Testament war das üblich, Gebete so zu beginnen. Ich lese euch nur ein Beispiel vor. Als der König Salomo den Tempel einweihte, begann er sein öffentliches Gebet so, 2. Chronik 6, Vers 14. Er stieg auf das Podest, kniete sich vor der Versammlung Israel hin, breitete seine Hände zum Himmel aus und betete. Jahwe, Gott Israels, kein Gott ist dir vergleichbar, weder im Himmel noch auf der Erde. Du stehst zu deinem Bund und lässt deine Liebe zu deinen Dienern bestehen, die mit ganzem Herzen ein Leben führen vor dir. Direkt nach diesem Gotteslob, wir sind jetzt wieder in der Gemeinde, in der Apostelgeschichte, direkt nach diesem Gotteslob geht das Gebet weiter, indem sie erstmal Gott daran erinnern, was er vor 1000 Jahren gesagt hat, durch David. Durch den Heiligen Geist hast du unserem Vater David, deinen Diener, sagen lassen, was soll das Toben der Völker, weshalb schmieden sie nutzlose Pläne und so weiter. Ein Zitat aus dem zweiten Psalm, da kommt das nämlich eigentlich her. Und in dieser Gebetsversammlung sagen sie zu Gott sozusagen, das, was du damals durch David vorhergesagt hast, das passiert heute. Das sehen wir jetzt. Das passiert jetzt, dass alle gegen deinen Gesalbten Jesus Christus aufgestanden sind. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, Jesus. Und jetzt kommt die eigentliche Bitte. Als Gotteslob, Erinnerung an Gottes Zusage und Wort. Und jetzt kommt jetzt die eigentliche Bitte, nämlich, dass Gott doch bitte dafür sorgen soll, dass sie weiterhin mutig und frei die gute Botschaft von der Erlösung durch Jesus weitergeben können. Und dann kommt die nächste Bitte, dass Gott doch bitteschön nicht nur das ermöglicht, sondern dass er das auch noch durch Wunder begleiten möchte. Und was passiert in diesem Fall? Das Gebet wurde sofort erhört, was ja eher selten vorkommt. Das Gebet wurde sofort erhört, sogar das erbetene Wunder geschah, nämlich ein lokales Erdbeben. Und im Brief an die Hebräer lesen wir übrigens, dass das durchaus keine Eintagsfliege war, sondern dass Gott in der Anfangszeit die Verbreitung des Evangeliums, der guten Botschaft, durch viele Wunder begleitet hat. Hebräer 2, Vers 3 stehen wir. Uns wurde die Botschaft von denen bestätigt, die ihn mit eigenen Augen gehört haben, also die Zeugen, Augenzeugen waren. Deren Zeugnis wiederum hatte Gott selbst, und jetzt kommt es, durch Zeichen und Wundertaten und viele Beweise seiner Macht bestätigt. Ich finde diese kleine Begebenheit, diese Versammlung von den Jüngern mit ihren Geschwistern, mutmachend. Die Jünger rechneten fest mit Gottes Eingreifen. Sie wussten, dass Gott etwas machen musste. So konnte es nicht weitergehen. Sicher reagiert Gott durchaus nicht immer sofort und schon gar nicht nach unserem Zeitplan. Aber hier sehen wir tatsächlich ein sofortiges Eingreifen Gottes. Und ich finde auch dieses Gebet bemerkenswert. Es ist einfach aufgebaut. Es fängt an mit einem Gotteslob. Es geht weiter mit einer Erinnerung an Gottes Zusagen. Gott, du hast doch schließlich gesagt. Erfüll das nochmal bitte. Eine kurze Analyse der Situation, eine konkrete Bitte, Amen. Also nochmal, Gotteslob, Erinnerung an Gottes Zusagen, kurze Analyse der Situation, konkrete Bitte, Amen. Und ich liebe dieses Gebet. Man könnte das direkt als Blaupause nehmen, als Vorlage. Und wenn ich dieses Gebet lese, dann denke ich immer an ein Wort aus Prediger 5, Vers 1. Da steht: Sei nicht zu schnell mit dem Mund und übereile dich nicht, vor Gott das Wort zu ergreifen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Gehe also sparsam mit deinen Worten um. Oder, wie es in einer anderen Übersetzung heißt, darum seien deine Worte wenige. In unseren Gebetsgemeinschaften erleben wir schon mal das Gegenteil. Nicht endende, ermüdende Monologe. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich verweise nur mal an Prediger 5, Vers 1. Gott im Himmel wie auf der Erde, man muss nicht so viel reden. Man könnte sagen, die Jünger hatten die Zeichen der Zeit erkannt. Sie hatten erkannt, dass sich genau das, was Gott durch David 1000 Jahre vorher angekündigt hatte, vor ihren Augen erfüllte. Und das können wir auch. Wir können auch Vorhersagen aus der Bibel auf die Zeit, in der wir leben, anwenden. Ich möchte jetzt keinen prophetischen Vortrag halten, das können andere viel besser. Aber wir wollen uns gemeinsam noch ein bisschen weiter diesen Psalm 2 angucken, aus dem in dieser Gebetsgemeinschaft zitiert worden ist, aus dem Gott erinnert worden ist, also das, was er vorher gesagt hatte. Ich glaube, aus diesem Psalm können auch wir Mut schöpfen für die Zeit, in der wir leben. Viele blicken sorgenvoll in die Zukunft. Ich habe das anfangs schon gesagt, Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit, Finanzen, Nettes Beispiel, letzte Rentenerhöhung. Wenn einer 50 Euro mehr kriegte, gingen davon 30 erstmal in die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung und 20 blieben am Ende über. 5% mehr Rente, tolle, tolle Wurst. Aber wenn ich dann sehe, was hinterher über ist, muss ich sagen, ich kann da keinen Vorwurf machen. Ich finde es einfach nur traurig. Die Rentner sind sowieso arm dran, muss ich an der Stelle mal eben sagen. Ja, man kann sich um viele Dinge Sorgen machen. Und ich glaube, wir vergessen oft, mit Gottes Eingreifen zu rechnen. David sagt, was soll das Toben der Völker? Was soll ihr sinnloser Plan? Die Großen der Welt lehnen sich auf, verschwören sich gegen Jahwe. Gegen seinen Messias gehen sie an. Los, wir zerreißen die Fessel, befreien uns von dem Strick. Davids Beobachtung ist die, dass die Menschen um das Volk Israel herum, die anderen Völker, nichts mehr von Gott wissen wollen. Er spricht von seinem Messias, gegen den die Menschen sich auflehnen, von dem sie sich befreien wollen. Beobachten wir das nicht heute auch, dass Gottlosigkeit zunimmt, dass die Menschen immer weniger an Gott glauben wollen? Natürlich, es gibt hier und da riesengroße Erweckungen, das darf man nicht vergessen. Gott sorgt dafür, dass sein Evangelium verbreitet wird. Aber wir leben in einer, könnte man sagen, nachchristlichen Zeit. Und dann sehen wir etwas, was wir oft übersehen. Gott ist das, was hier auf der Erde passiert, auch heute um uns herum nicht egal. Gott nimmt sehr wohl Kenntnis von dem ganzen Elend, das hier uns umgibt. Und irgendwann zu seiner Zeit platzt Gott der Kragen. Zu seiner Zeit. Psalm 2, Vers 5 lesen wir weiter. Dann fährt er sie an, diese Völker, die nichts von ihm wissen wollen, und erschreckt sie durch heftige Wut. Ich habe den König gesalbt und geweiht, sagt er, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Den gleichen Gedanken finden wir auch bei dem Propheten Daniel 2,21. Gott bestimmt den Wechsel der Zeiten. Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und den Klugen den Verstand. Und an der Stelle darf natürlich auch der Lobgesang der Maria nicht fehlen aus Lukas 1. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt in jeder Generation. Hoch hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Hochmütigen weg. Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe setzt er darauf. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Wir sehen an diesen Stellen sehr deutlich, dass Gott nie weg ist, dass Gott im Hintergrund durchaus sieht, was los ist und auch die Fäden in der Hand hält. Dass Gott das ganze Geschehen auf der Erde hier bei uns Menschen sehr wohl beobachtet und auch korrigierend eingreift. Wie oft ist es schon passiert, dass Menschen sich große Sorgen machten und dann geschah plötzlich etwas, womit keiner gerechnet hatte. Wir machen hier keine Außenpolitik, keine Parteipolitik, aber lasst uns doch mal unter diesem Gesichtspunkt das einfach völlig losgelöst, ob der da jetzt gut ist oder der da schlecht oder der das richtig oder schlecht macht, sehen. Gott sieht das. Gott sieht das und macht sich seine Gedanken, greift aber erst zu seiner Zeit ein. Johannes hat zu Pilatus mal sowas gesagt, Johannes 19,10, Jesus hat das gesagt, fragt Pilatus ihn, willst du nicht mit mir reden? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen? Ich kann dich auch kreuzigen lassen? Sagt Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. In Psalm 2 lesen wir weiter, dass Gott über die Arroganz der Herrscher, die nichts von ihm wissen wollen, lacht. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr lacht sie nur spöttisch aus. Ein Gedanke, der nur schwer in unser Gottesbild passt. Aber er zeigt mir, dass Gott die Dinge nicht mit Mühe und Not regelt, so knapp die Kurve kriegt oder so, sondern dass es ihm, wenn man so sagen darf, durchaus leicht von der Hand geht. Dass Gott eigentlich sagt, was wollt ihr denn schon ohne mich? Ihr könnt doch sowieso nichts ohne mich machen. Und dann wirft David einen Blick in die Zukunft im Psalm 2. Er lässt Gott selbst reden. Er sagt, Gott, nun will ich verkünden Jahwes Beschluss. Er sagt zu mir, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und damit ist Jesus gemeint, prophetisch. Du bist mein Sohn. Sprich mich nur an und ich gebe dir Völker, ja die ganze Erde zu deinem Besitz. Du wirst sie regieren mit eiserner Faust und zerschmettern wie Töpfergeschirr. Und nun, ihr Könige, kommt zur Vernunft, lasst euch warnen, Richter der Welt. Dient Jahwe mit Furcht, jubelt und zittert vor ihm. Küsst den Sohn, sonst wird er zornig. Und ihr kommt auf eurem Weg um, denn leicht entflammt sein Zorn. Doch glückselig alle, die bei ihm geborgen sind. Hier ist die Rede von Jesus, von dem Jesus, mit dem wir verbunden sind, der an unserer Seite steht und an dessen Seite wir stehen. Johannes 5, 21. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Weil nicht der Vater das Urteil über die Menschen spricht, sondern der Sohn. Der Vater hat die ganze richterliche Macht dem Sohn Jesus übertragen. Wenn wir in einer unsicheren, unstabilen Zeit leben, und das tun wir seit einigen Monaten, wollen wir mit Gottes Eingreifen rechnen. Wir müssen Geduld lernen, auch wenn uns das manchmal schwerfällt. Gott wird zu seiner Zeit für das Richtige sorgen und wir können uns darauf verlassen, dass Gott die Dinge nicht entgleiten werden. Als das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft war, kriegten sie von Gott gesagt, 70 Jahre mussten sie noch warten. 70 Jahre mussten sie warten und wenn das rum ist, dann würde er sie befreien. Ja, ganz zum Schluss möchte ich euch noch eine Begebenheit aus dem Neuen Testament vorlesen. Wer es bis jetzt nicht glaubt, glaubt es dann und kann auch diese Geschichte für die nächste Woche mit nach Hause nehmen. Apostelgeschichte 12, Vers 30 lesen wir. Damals lag Herodes im Streit mit den Bewohnern von Tyros und Sidon. Nun schickten sie gemeinsam eine Abordnung zu ihm, nachdem es ihnen gelungen war, Blastus, den königlichen Palastverwalter, als Fürsprecher zu gewinnen. So baten sie um Frieden, weil ihr Gebiet von den Lebensmittellieferungen des königlichen Landes abhängig war. An einem bestimmten Tag sollte die Beilegung des Streites verkündigt werden. Herodes legte ein königliches Prachtgewand an und nahm auf der Tribüne des Theaters Platz. Dann hielt er eine feierliche Ansprache. Das versammelte Volk aber schrie begeistert, so spricht ein Gott und nicht ein Mensch. In diesem Augenblick schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er sich als Gott verehren ließ, und von Würmern zerfressen verendete er. So schnell kann das, aber muss das nicht immer gehen.